Heute zu Gast im Dentalstarter-Podcast ist Privatdozentin Dr. Ghazal Arabi. Sie ist leitende Oberärztin und Forschungskoordinatorin an der Poliklinik für Parodontologie, präventive Zahnmedizin und Zahnerhaltung am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Neben der Arbeit an den Patienten fasziniert Ghazal ganz besonders die Umsetzung von Forschungsprojekten, die sie gemeinsam in Teams aus verschiedensten Fachbereichen realisiert. Außerdem liegt ihr die Förderung des zahnärztlichen und wissenschaftlichen Nachwuchses am Herzen. Ghazal engagiert sich unter anderem als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte und im internationalen Women Implantology Network, WIN. Heute sprechen wir über ihren vielfältigen Berufsalltag und wie sie diesen als zweifache Mama im Alltag realisiert. Und bevor die Folge losgeht, möchte ich euch noch ganz unabhängig von meinem heutigen Podcast-Gast meinen heutigen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Infoportal für die Zahngesundheit namens GSK Health Partnerportal, das bald schon Halion Health Partnerportal heißen wird. Auf der Plattform könnt ihr euch rund um Indikationen und Inhaltsstoffe von Produkten wie Sensodyne oder Parodontax informieren. Außerdem könnt ihr an CME-zertifizierten E-Learnings und kostenlosen Webinaren teilnehmen. Des Weiteren gibt es jede Menge Materialien für euch zum Download. Schaut mal vorbei unter gskhealthpartner.com. Dort könnt ihr euch registrieren und direkt loslegen. Den Link gibt es wie immer auch in den Podcast-Shownotes. Herzlich willkommen, liebe Ghazal, bei mir im Dentalstarter-Podcast und sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann, liebe Eva, und dass das alles so gut geklappt hat.
Ja, sehr, sehr cool. Du hast ja Examen gemacht 2010, wie ich das in deinem Lebenslauf gelesen habe, und seitdem ist ja unheimlich viel passiert. Du hast so viele Stationen gehabt, berufliche Stationen und so viel irgendwie Nebenengagement, was du noch machst. Deswegen freue ich mich total, dass wir da heute mal einen Einblick bekommen in all deine beruflichen Tätigkeiten, deinen Alltag. Und du hast die Klinikkarriere eingeschlagen und bist aktuell als leitende Oberärztin und Forschungskoordinatorin tätig am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Vielleicht magst du uns ja da gleich mal so ein bisschen mitnehmen, wie dein aktueller Alltag so aussieht in dieser Position.
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Alltag ist sehr vielfältig und jeder Tag strukturiert sich auch ein bisschen anders. Aber im Wesentlichen sind es vier Bausteine, die meinen Alltag prägen. Das ist zum einen die Patientenbehandlung, die Forschung, die Lehre. Und da steht jetzt beispielsweise das Staatsexamen vor der Tür. Da bin ich als PA-Prüferin involviert. Und als letzter, vierter Baustein sind es natürlich Aufgaben, die meine Position als leitende Oberärztin mit sich bringen. Das sind so Sachen wie Personalplanung und Mitarbeiterführung. Und wie du merkst, liebe Eva, ist mein Alltag sehr facettenreich und sehr spannend. Und das, was mich so begeistert, ist, dass ich sehr viel mitgestalten kann. Und das bringt mir großen Spaß.
Gibt es irgendwas von dem, wo du sagst, da brennt deine Leidenschaft am allermeisten dafür, für irgendeinen Bereich, der dir so richtig am Herzen liegt?
Ja, das ist die Patientenbehandlung und die Forschung tatsächlich. Also dazu kann ich ja vielleicht nachher noch ein bisschen was erzählen. Also
unbedingt.
Im Bereich der Forschung, da brennt mein Herz sehr für.
Müssen wir auf jeden Fall später noch besprechen, in welchen Bereichen du da tätig bist. Jetzt machst du ja eben auch neben deiner Haupttätigkeit als Oberärztin und Forschungskoordinatorin noch so einiges. Du bist ja Gleichstellungsbeauftragte zum einen und auch Teil des Netzwerks für Frauen in der Implantologie, dieses in der WIN Core Group, soweit ich weiß. Vielleicht magst du darauf direkt mal noch ein bisschen eingehen, was du alles noch so nebenher machst.
Ja, sehr gerne. Also ich bin ja mittlerweile seit über 10 Jahren am UKE und da habe ich natürlich verschiedene Gremientätigkeiten durchgeführt und da haben sich meine Schwerpunkte natürlich auch ein Stück weit herauskristallisiert und vor allem die Nachwuchsförderung ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und meine ersten Berührungspunkte mit diesem Bereich hatte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als Vorstandsmitglied im Center for Healthcare Research. Da habe ich den Bereich Nachwuchsförderung mitgestaltet und finde, dass wir den Nachwuchs fördern müssen und unterstütze das in allen Belangen sehr. Und seit 2020 bin ich oder engagiere ich mich im Gleichstellungsteam des UKEs. Wir sind ein Team, das sich aus 6 Personen zusammensetzt. Und ich bin auch noch in der Core Group vom Women Implantology Network. Und da sind wir zu viert in dieser Core Group. Und das sind auch sehr spannende und interessante Themen, die sich da immer wieder auftun, die jetzt mit meiner Arbeit als Zahnärztin zumindest in dem Bereich der Gleichstellung weniger zu tun haben.
Okay, also ich glaube auch, dass beides sehr stark eben auf die Nachwuchsförderung aus ist. Vielleicht nehmen wir das nochmal kurz auseinander. So Nachwuchsförderung am Klinikum, wie sieht die da für dich aus? Also in welcher Form liegt dir da die Nachwuchsförderung am Herzen?
Na, zum einen natürlich in der Fortbildung, wenn es darum geht, dass man das klinische Handwerk erlernt. Also sei es drum, dass man gezeigt bekommt, wie kann ich im Grunde genommen in relativ kurzer Zeit auch chirurgische Tätigkeiten erwerben oder im Rahmen der prothetischen Arbeit herauszufinden, wie kann ich eine Teleskopprothese von A bis Z durchführen. Dazu gehört natürlich auch die Planung, dazu gehört eine gute Patientenführung, dazu gehört es auch dazu zu schauen, dass man einigermaßen wirtschaftlich arbeitet. Das sind so die Punkte, die eher die Patientenbehandlung angehen. Aber auch gerade im Bereich der Forschung liegt es mir sehr am Herzen, wenn man Talente erkennt, wenn Personen Lust haben, wissenschaftlich zu arbeiten, dass man sie unterstützt. Das ist so ein Bereich, da haben wir im Studium sehr wenig zugelernt. Das soll sich ja jetzt ändern mit der neuen Approbationsordnung oder wir in Hamburg im Modellstudiengang gehen schon sehr früh auch in diesen Bereich wissenschaftliches Arbeiten hinein. Aber das ist tatsächlich etwas, was man im Studium, zumindest zu meiner Zeit, nicht wirklich gelernt hat. Und es ist aber sehr spannend, sehr vielseitig auch. Dazu können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen was besprechen. Und ich finde, wenn es Leute gibt, die sich dafür begeistern, dann sollte man die auch unterstützen. Und ja, ob es nun die Doktorarbeit ist, die Habilitation oder einfach, wenn es nur darum geht, für die Spezialisierung eine Publikation zu schreiben, dann sollte man das gemeinsam auf den Weg bringen. Und da versuche ich auch zu unterstützen. Jede einzelne Person, die bei uns im Team ist, hat die Möglichkeit, im Grunde genommen, sich da einzubringen. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man ja das nicht so für sich behält, sondern sein Wissen einfach auch gerne weitergibt. Das ist mir ein großes Anliegen.
Und ein sehr, sehr vorbildliches Anliegen auch vor allem. Also sehr, sehr cool, müssen wir auf jeden Fall später nochmal genauer drauf eingehen. Vielleicht bleiben wir erstmal noch bei deinem Werdegang. Deine erste Station nach dem Examen war ja damals sozusagen der Master of Science in Prothetik. Ist ja jetzt auch schon wieder eine Zeit lang her. Und du hast ja, wenn ich da richtig bin, parallel dazu als Assistenzzahnärztin auch schon am Klinikum gearbeitet, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Das ist tatsächlich schon ein Weilchen her. Insofern war ein bisschen grübelt, was meine Beweggründe waren. Aber tatsächlich ist es so, dass ich damals einfach mein theoretisches Wissen, das ich während des Examens erworben habe, vertiefen wollte. Und ich fand es auch spannend, die Lehrmeinung der verschiedenen Standorte kennenzulernen. Und wie du eben richtig schon gesagt hast, hatte ich natürlich zu dem Zeitpunkt schon meine Spezialisierung in der DG Pro angestrebt. Und insofern hat das sehr gut zusammengepasst, das einmal den Master und die Spezialisierung dann zusammen auf den Weg zu bringen.
Ja, spannend. Okay. Wie war so dein Erfahrungsbericht zu diesem Master, zu diesen Inhalten? Haben dich die stark weitergebracht auch?
Also ich fand es sehr spannend, dass wir alle Themen so rund um die Prothetik bearbeitet haben, also von der Implantatprothetik zur Adhäsivprothetik, Totalprothetik und Wand. Das war auch ein guter Mix aus Theorie und wissenschaftlichem Arbeiten. Und die Module, die mich persönlich am meisten gereizt haben, waren die Module, wo es auch einen Hands-on-Anteil gab, also wo man quasi das, was man theoretisch erworben hat, auch praktisch einmal umsetzen konnte. Und ich fand, oder was mich sehr berührt hat, war auch so dieser fachliche Austausch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und es haben sich auch in der Zeit Freundschaften ergeben. Und ein damaliger Arbeitskollege von mir hat sogar in dem Masterstudiengang seine Frau kennengelernt.
Ja.
Ja. Die sind mittlerweile verheiratet und haben 2 Kinder. Also das ist auch war ganz spannend mitzuverfolgen.
Voll. Wie lief denn der ab? Ist man dann da auch wieder wie an der Uni sozusagen in einer Art Semestergröße? Oder wie viele Menschen machen den und wie viel Zeitaufwand steckt da drin?
Also ich kann mich nicht mehr im Detail an die einzelnen Module erinnern, aber ich glaube, dass das ungefähr so 18 bis 20 Module waren. Also das erstreckt sich schon so über einen Zeitraum von 2 bis 3 Jahren, weil man ja auch seine Masterarbeit am Ende noch schreiben muss und auch noch einen Fall präsentieren muss im Rahmen des Masterkolloquiums. Und das ist tatsächlich so, dass es an verschiedenen Standorten in Deutschland stattfindet. Das heißt, man reist da dann immer für ein Wochenende hin. Meistens waren das so Freitags-Samstagstermine. Und das ist dann, man ist dann gemeinsam mit anderen und Kolleginnen und Kollegen in einem Semester. Das heißt, es sind immer wieder die gleichen Personen, die man bei den Modulen trifft. Man schreibt dann auch eine Klausur.
Also richtiges Uni-Feeling nochmal.
Ja, absolut.
Ja.
Und hinzu kommt, dass man auch Hausaufgaben bekommt, die natürlich teilweise für Kolleginnen und Kollegen, die in der Praxis tätig waren, das war manchmal schwierig, das zeitlich unterzubringen. Das war so mein Eindruck. Aber die waren da aber auch sehr kulant. Also wenn man es jetzt, man hatte immer Deadlines, und wenn man die nicht geschafft hat, rechtzeitig Bescheid gesagt hat, dann war das in der Regel auch kein Problem, nochmal einen Aufschub zu bekommen, wenn es eine adäquate Begründung gab.
Und was waren so generell deine Beweggründe, nach dem Examen an der Klinik zu bleiben und zu sagen, ich gehe jetzt erstmal nicht in die Praxis, sondern ich bleibe wirklich an der Klinik?
Das ist eine ganz spannende Frage. Und zwar hatte ich mich, ich glaube, das war 2016, für das Clinician Scientist-Programm im UKE beworben und habe auch eine positive Zusage bekommen. Und in dem Rahmen des Programmes hatte ich 2 tolle Mentorinnen. Das eine war eine Kollegin aus der Molekularbiologie und eine Kardiologin, die auch klinisch tätig war. Und das sind beides 2 tolle Frauen, die beruflich sehr erfolgreich sind, Professuren haben, und die mir einfach aufgezeigt haben, dass es möglich ist, die Familien- und Karriereplanung gut zu vereinen in so einem universitären Umfeld, was ja nicht selbstverständlich ist. Und hinzu kommt, dass zu dem Zeitpunkt in Hamburg die Hamburg City Health Studie ins Leben gerufen wurde. Das ist die größte lokale Gesundheitsstudie der Welt. Und ich habe von Anfang an den zahnmedizinischen Bereich als Sprecherin aufbauen dürfen. Und hatte somit die Möglichkeit, mir ein großes Netzwerk am UKE aufzubauen. Und daraus haben sich sehr gute Kooperationen ergeben. Und das war dann meine Motivation und das waren so meine Beweggründe zu sagen, ich bleibe am UKE, ich bleibe in der Forschung und möchte gerne habilitieren. Und mich, weil dieses Clinician Scientist-Programm einen ja auch darauf vorbereitet, dass man im Grunde genommen habilitiert und eine Habilitation anstrebt.
Okay, ja, macht auf jeden Fall total viel Sinn. Und auch dieser Modellstudiengang, vielleicht wollen wir da noch mal ganz kurz drauf eingehen, ist ja auch so ein bisschen sehr schon praxisorientiert strukturiert, oder? Was ist da die Besonderheit für alle, die jetzt sich damit vielleicht noch nicht so befasst haben und gerade auch selbst noch im Studium sind und sich das fragen?
Ja, absolut. Also das Besondere ist, dass man versucht, relativ früh die Studierenden an den klinischen Alltag zu gewöhnen. Also schon in der Vorklinik gibt es Kliniktage, wo die Studierenden die Möglichkeit haben, gegenseitig Befundungen durchzuführen oder auch eine PCR durchzuführen, sodass sie, so wie es man ja vorher kannte, man ist halt in der Vorklinik, hat im Grunde genommen TPK 1 und hat dann den Phantomkurs. Und da ist es ja schon so, dass man halt sehr viel mit Gipsmodellen arbeitet, sehr viel im Labor macht, sehr viel zahntechnische Arbeiten anfertigt, aber wenig am Patienten ist. Und das soll sich, dieser Charakter ist sehr positiv, dass man im Grunde genommen frühzeitig merkt, wie ist es am Patienten tätig zu sein, wie ist dieses Gefühl am Behandlungsstuhl. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man natürlich auch versucht, das wissenschaftliche Arbeiten nicht nur erst mit der Doktorarbeit den Studierenden, da ist man ja häufig, sind es ja noch Studierende, manchmal sind es auch schon approbierte Zahnärzte, aber das ist ja, zumindest war es in meiner Zeit so, dass es so das erste Mal ist, wo man mit so wissenschaftlichem Arbeiten in Kontakt kommt. Und das soll sich auch ändern, indem man halt schon in der im Studium Studienarbeiten anfertigt und wir auch Seminare haben, wo wir den Studierenden zeigen, was ist PubMed, wie kann ich im Grunde genommen eine systematische Literaturrecherche durchführen, indem wir Forschungsprojekte vorstellen und sagen, wie ist so ein Forschungsprojekt gestaltet, was sind Drittmittelprojekte, wie gliedert sich das Ganze, sodass man schon im Studium auch einen Einblick bekommt und sich vielleicht dann auch dafür begeistert. Denn man kann sich ja nur für Sachen begeistern, wenn man auch weiß, was einen erwartet.
Definitiv. Und gerade Das wissenschaftliche Arbeiten ist ja nicht, erfreut sich nicht allzu hoher Beliebtheit, oftmals so unter den Zahnmedizinern.
Ja.
Und ist ja für viele auch schon so die Doktorarbeiten sehr, sehr großer, ja, eine sehr, sehr große Herausforderung.
Und musst dir alles selber beibringen. Also ich habe es ja auch nicht anders erlebt, insofern.
Wollte ich jetzt gerade fragen, bei dir nimmt ja doch auch die Forschung jetzt aktuell einen sehr großen Stellenwert ein in deinem Alltag. Hat dich das dann schon von Anfang an sehr begeistert oder wie ist deine Begeisterung dafür damals entstanden?
Also ich habe durch meine Doktorarbeit einfach gemerkt, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten sehr liegt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, von Anfang an in einem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt von unserem damaligen Oberarzt mitzuwirken und habe da dann mir das Handwerk des wissenschaftlichen Arbeitens peu à peu, musste ich das erlernen. Also es war jetzt, also ich hatte ja auch ich habe das gleiche Zahnmedizinstudium absolviert wie alle. Und es gibt ja nach wie vor wenig Personen, die sich in der Zahnmedizin so sehr für die Forschung begeistern lassen. Und meiner Meinung nach, glaube ich, liegt es aber einfach daran, dass wir im Studium zu wenig davon mitbekommen von dem, was es eigentlich bedeutet. Wenn man davon spricht, dass jemand Forschung macht, habe ich das Gefühl, dass viele denken, okay, man sitzt in seinem Büro und liest den ganzen Tag Publikationen und versucht dann selber, sich eine Projektidee zu entwickeln. Und das ist es halt nicht, sondern Forschungsarbeit ist sehr facettenreich.
Auf jeden Fall. Du hast es ja auch ganz, ganz interessant als Handwerk geschrieben. Und Handwerk ist ja doch auch immer etwas, was man erlernen kann. Meinst du, dass trotzdem auch eine große Komponente irgendwie Talent auch dabei ist beim wissenschaftlichen Arbeiten? Also ich höre ganz oft, ja, ich kann einfach nicht schreiben, das liegt mir nicht. Also das kann ich jetzt für mich persönlich nicht behaupten. Mir ist die Doktorarbeit relativ leicht jetzt auch gefallen zu formulieren, aber weil mir einfach auch Texte schreiben sehr stark liegt. Aber ich weiß, dass es ganz vielen anderen eben anders geht. Wie stehst du dazu?
Ich glaube tatsächlich, dass man das erlernen kann, aber das ist natürlich auch, wie das hat man ja auch im Studium gemerkt, es gibt Personen, die waren relativ schnell gut dabei, Zähne zu präparieren, andere haben etwas länger gebraucht. Also das ist, denke ich, auch in der Forschung ähnlich, das kann man auch vergleichen. Also es gibt Personen, denen fällt das leichter von der Hand und Personen, die einfach mehr Unterstützung brauchen, um dann den gleichen Output zu haben. Aber schlussendlich bin ich schon der Meinung, dass man das gut erlernen kann. Es gibt ja auch Kurse, die einem zeigen, wie funktioniert das wissenschaftliche Schreiben. Aber tatsächlich ist Forschung halt nicht nur wissenschaftliches Schreiben, sondern es gehört viel mehr dazu. Und das ist das, was ich auch immer versuche, meinen Nachwuchswissenschaftlerinnen mit an die Hand zu geben, dass es sehr facettenreich ist und dass man das am Ende quasi so das i-Tüpfelchen ist dann die Publikation. Also das, was du vorher an Arbeit reingesteckt hast, mündet dann in dieser Publikation. Und das ist dann quasi so das Aushängeschild, um nach außen hin zu zeigen, schau, was ich geleistet habe, schau, was ich für tolle Ergebnisse habe oder auch nicht. Manchmal kommen auch ganz andere Ergebnisse heraus als das, was man sich ursprünglich mal gedacht hat. Ne? Also das ist eigentlich, finde ich, dann, da freue ich mich dann immer drauf. Das ist dann so der Moment, wo ich eigentlich dann mich ganz entspannt zurücklehnen kann und sagen kann, okay, jetzt kann ich quasi das, worauf ich hingearbeitet habe, mal zu Papier bringen. Aber die harte Arbeit ist eigentlich vorher, dieser ganze Vorspann.
Sprichst du da jetzt vorwiegend von Laborarbeiten, nehme ich an?
Nicht nur. Also Laborarbeit ist natürlich das eine, aber auch, ich mache ja auch sehr viel in epidemiologischen Studien oder in der Epidemiologie oder auch in der Versorgungsforschung. Da ist man dann nicht im Labor. Natürlich haben wir bei uns auch Laborarbeiten, wenn es um die Analysen des oralen Mikrobioms geht, da bin ich absolut bei dir. Laborarbeit ist auch ein Teil, aber es gibt ja klinische Forschung, Versorgungsforschung. Also je nachdem, in welcher Sparte man sich gerade befindet, sind die Aufgaben ja anders strukturiert oder der Forschungsalltag.
Hast du damals deine Doktorarbeit schon so irgendwie ausgerichtet auf deine später folgende Klinikkarriere? Hast du dir da schon irgendwie Gedanken gemacht?
Nein.
Oder ist dir die sozusagen irgendwie zugeflogen, das Thema?
Nein, ich habe ja in Freiburg studiert und hatte fand einfach eine Oberärztin aus der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, fand ihren Werdegang sehr spannend und auch ihre Vorlesungen und hatte dann einfach mal angefragt, ob ich bei ihr eine Doktorarbeit machen kann. Und dann hat sich da eine Projektidee ergeben und so bin ich dann zu dem Thema meiner Doktorarbeit gekommen. Also so weit habe ich damals noch nicht gedacht, nein.
Was war das für ein Thema? Kann man das gerade so grob beschreiben? Fände ich jetzt eigentlich gerade ganz spannend, wie du so angefangen hast mit dem Forschen.
Ja, es ging darum, Patienten, die an einem Mundbodenkarzinom oder Zungenkarzinom erkrankt waren, zu untersuchen und im Grunde genommen zu schauen, ob es einen Unterschied macht, ob sie operativ behandelt werden oder eine Radiatio oder eine Chemo bekommen, was das für einen Einfluss hat auf ihre Lebensqualität, auf ihre Sprachqualität.
Und heute bist du ja eben Forschungskoordinatorin, wie schon gesagt, und forschst ja ganz, ganz viel zum Zusammenhang zwischen Parodontitis und allgemeinmedizinischen Erkrankungen, wie zum Beispiel kardiovaskulären Erkrankungen oder Demenz, was ja auch ein total spannendes Themenfeld ist, ja doch auch ein bisschen anders wie jetzt natürlich damals bei der Doktorarbeit. Wie würdest du denn die Forschungsarbeit so beschreiben, also heute im Vergleich zu, ja, wie jetzt zum Beispiel damals bei der Doktorarbeit, gibt es da auch starke Überschneidungen oder wie sieht da der Forschungsalltag heute aus?
Na, das, was du gerade genannt hast, ist ein Forschungsschwerpunkt von mir und es ist so, dass ich ja verschiedene Drittmittelprojekte habe, die von der DFG, vom Innofonds oder auch von verschiedenen Stiftungen, wie die Elsa-Grüne-Fresenius-Stiftung, gefördert werden. Und ich habe mein eigenes Forschungsteam, das mit mir gemeinsam die verschiedenen Projekte umsetzt. Und mein Team liegt mir sehr am Herzen und wir haben auch eine sehr enge Bindung. Und dieses Team wird natürlich durch diese Drittmittel finanziert. Und ich bin ja Projektleiterin und Forschungskoordinatorin und bin im Grunde genommen für das Projektmanagement und die Verwaltung der Drittmittelkonten verantwortlich. Das bedeutet, dass ich mich auch mit Programmen wie SAP auseinandersetzen muss. Und das sind ja Sachen, die ich im Zahnmedizinstudium wahrlich gar nicht gelernt habe. Da musste ich mich auch erstmal reinfuchsen. Und wie du merkst, ist auch dieser Forschungsalltag sehr vielschichtig. Aber natürlich setze ich mich auch hin und schreibe dann Publikationen und auch Drittmittelanträge. Also das gehört auch dazu. Aber wir sind ein Team und arbeiten sehr viel im Team zusammen. Also ich habe eine Statistikerin beispielsweise, die für die statistischen Analysen, durchführt. Dann habe ich eine Kollegin, die Gesundheitswissenschaften studiert hat und Public Health. Also es ist ein ganz bunt gemischter, ein ganz bunt gemischtes Team mit verschiedenen Schwerpunkten, die man aus dem Studium mitbringt. Ein Kollege von uns hat Molekularbiologie studiert und das ist dann auch immer sehr fruchtbar, wenn man sich zusammensetzt und dann Sachen oder Themen bespricht, weil jeder natürlich so ein bisschen einen anderen Fokus und eine andere Sichtweise hat. Ich als Klinikerin achte natürlich auf ganz andere Dinge als der Kollege, der Molekularbiologie studiert hat und wie du schon vorhin auch meintest, sehr viel Laborarbeit macht, hat natürlich einen ganz anderen Blickwinkel auf viele Dinge als ich, die dann überlegt, ist das gerade machbar, ist das praktisch umsetzbar, wenn ich in meiner Patientenbehandlung versuche, irgendwie noch folgende drei Fragebögen mit unterzubringen. Und das ist, finde ich, sehr fruchtbar. Weil wir haben
sehr, sehr cool.
Ein Projekt, wo wir mit 40 niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in Hamburg zusammenarbeiten. Das ist das MUMI-Projekt und das wird vom Innovationsfonds gefördert. Und da arbeite ich sehr eng mit einem Kollegen aus der medizinischen Soziologie zusammen. Und dann ging es genau um diese Entwicklung des Fragebogens für die Mundgesundheitskompetenz. Und dann, natürlich, als wenn du halt nur dir überlegst, welche Fragen sind relevant für meine Forschung, für meine Forschungsfrage, dann kannst du den Fragebogen natürlich unendlich weit ausdehnen. Aber dann kommt natürlich der Kollege, der in der Praxis ist und sagt, stopp, ich habe hier Patienten, ne, und habe irgendwie vielleicht ein Zeitkontingent von 5, maximal 10 Minuten. Länger darf so ein Fragebogen nicht sein, weil sonst kann ich das gar nicht in meinen Praxisalltag integrieren. Und das ist dann spannend zu sehen, wie man dann am Ende doch gemeinsam auf den gleichen Nenner kommt.
Toll. Und gerade dieses Gemeinsame finde ich sehr, sehr schön, weil wenn du, sag ich mal, an der Doktorarbeit sitzt, dann ist ja oft das Problem, dass du irgendwie für alle Bereiche deiner Arbeit selbst zuständig bist. Klar, da ist der Betreuer, den kannst du immer wieder fragen, der ist in der Regel auch super stark ausgelastet, aber wenn du Glück hast, beantwortet er dir die Fragen zeitnah. So, und wenn du halt im Team bist und jeder macht so einen Bereich von so einer großen Arbeit, dann schaffst du ja eigentlich im Team was sehr, sehr Großes und das stelle ich mir cool vor.
Ist auch sehr spannend und das ist auch das, was mich so begeistert an dieser Arbeit. Einfach dieses kollegiale Miteinander und die verschiedenen Projektideen, die sich daraus ergeben. Oder dass auch Kollegen aus der Neurologie nochmal einen ganz anderen Input reinbringen in viele Fragestellungen und auch so, ja, die Zahnmedizin so auf dem Schirm haben und dafür mittlerweile auch brennen. Also ein Oberarzt aus der Neurologie hat mich neulich angerufen und meinte, ja, kannst du mir nochmal im Detail erklären, was der Plaque-Index ist, weil wir am Wochenende einen Workshop haben und ich unsere Daten nochmal mit denen, mit unseren Statistikern und mit unserem Team durchgehen möchte. Wo ich irgendwie dachte, wow, okay, ja, mache ich sehr gerne.
Das ist ein richtiges, ja, Hand in Hand. Ja, natürlich auch dann viel Kontakt zur Humanmedizin, wie du gerade sagst. Genießt du das auch?
Ja, total. Also das bringt mir großen Spaß. Wir haben, ja, ich habe einen sehr engen Kontakt zur Humanmedizin durch gemeinsam geförderte Drittmittelanträge. Beispielsweise habe ich mit einem leitenden Oberarzt aus der Neurologie ein gemeinsam gefördertes DFG-Projekt. Und auch durch meine Tätigkeit als Sprecherin des Forschungsverbundes der Hamburg City Health Studie sind ja über 30 Institute des UKEs mit eingebunden. Und da besteht auch eine, ja, ein sehr enger Zusammenhang zur, also eine sehr enge Zusammenarbeit mit der Humanmedizin, weil wir da auch jeden Monat im Forschungsverbund verschiedene Forschungsproposals durchgehen aus verschiedenen Fachrichtungen, die diskutieren, die besprechen. Das ist immer sehr fruchtbar und ja, sehr, sehr bereichernd, finde ich.
Ja, und du hast ja auch schon gesagt, dass du zu sehr, sehr vielen Bereichen auch forscht. Gibt es denn so Milestones, wo du jetzt sagst, hey, die kann ich in einem Format jetzt wie dieser Podcast, der leider irgendwie auch zeitlich so ein bisschen begrenzt ist, aber die du irgendwie so mit uns teilen kannst, wo du sagst, das waren so deine größten Aha-Momente auch der letzten Jahre während deiner Forschungsprojekte?
Also das, was mich sehr begeistert, jetzt unabhängig von den Inhalten, ist einfach der kollegiale Austausch. Also die guten Kooperationen, die fruchtbaren Projektideen, die wir gemeinsam entwickeln und dieser interdisziplinäre Charakter. Das ist halt etwas, was ich immer wieder, was mich sehr reizt. Und dadurch haben sich natürlich viele Fragestellungen, viele Projektideen ergeben. Und ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, ist das MUMI-Projekt, das ich ja vorhin schon kurz erwähnt hatte, die Förderung der Mundgesundheitskompetenz und Mundgesundheit für Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist ein Projekt, in dem wir eine Schulungs-App entwickelt haben in 5 verschiedenen Sprachen, eine sogenannte Mundgesundheitspräventions-App. Und die ersten Ergebnisse zeigen auch, dass wir die Mundgesundheitskompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund mit dieser App signifikant verbessern konnten. Und das ist ein Ergebnis, über das ich mich sehr freue. Und ja, die Daten sind zwar noch nicht publiziert, aber das kommt so in den nächsten, ja, 6 bis 12 Monaten dann auch.
Spannender Teaser. Vielleicht schaut ihr, ja, vielleicht macht es ja Sinn, auch dann mal im PubMed irgendwie danach zu gucken, ob man da irgendwie auf Ergebnisse stößt von der MUMI-Studie.
Ja.
Sehr cool. Ja, jetzt meinst du ja auch eben anfangs, dass dir sehr am Herzen liegt, eben den Nachwuchs zu fördern. Wie machst du das jetzt gerade im Hinblick auf Forschungsarbeiten? Also bist du da auch wirklich als Scout unterwegs und sagst, hey, der oder die wird sich total gut für das Projekt eignen? Oder inwiefern funktioniert diese Nachwuchsförderung in diesem Bereich?
Also in ganz verschiedenen Sparten. Also zum einen ist es so, dass wenn junge Kolleginnen und Kollegen Projektideen haben im Rahmen dieser Hamburg City Health Studie, dann unterstütze ich bei der Erstellung eines Nutzungsantrages, stelle die Kontakte her zur Humanmedizin oder zu den Psychologen, je nachdem, wer im Grunde genommen da gerade als Kooperationspartner fungiert. Das ist das eine. Dann habe ich natürlich in meiner eigenen Forschungsgruppe viele Publikationen, die entstehen. Da versuche ich mich immer selber auch zurückzunehmen, zu sagen, ja, ich habe die Idee zwar entwickelt, das ist, und habe die Projektdurchführung mit begleitet, aber meine Projektkoordinatorin soll unbedingt die Publikation schreiben und dann auch vorne stehen, dass sie einfach, ja, die machen ja eher so eine Art PhD-Programm, ne, die Personen, die Gesundheitswissenschaften und Public Health studiert haben. Also das ist etwas, wo ich versuche, mein Team zu unterstützen. Dann habe ich eine Kollegin, wo ich einfach ganz stark die versuche zu unterstützen, damit sie habilitieren kann. Das ist dann eher eine Art Mentoring, also dass man gemeinsam bespricht, was brauche ich für meine Habilitation, was habe ich schon, was sind die nächsten Steps, wie könnte ich nochmal meine Fragestellung konkretisieren. Und da freue ich mich dann natürlich auch, wenn die Kollegin einfach in gewissen Bereichen eigenständig arbeitet, neue Projektideen entwickelt und ja, da einfach auch in einigen Bereichen an mir vorbeizieht. Das finde ich einfach klasse und super, wenn das dann das sind. So funktioniert. Das ist so der Bereich der Forschung, wenn es darum geht, Nachwuchs zu fördern. Aber klar, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die frisch anfangen und erstmal mit der Forschung, tatsächlich sind die erstmal sehr vorsichtig und haben so Berührungsängste. Und das versuche ich zu umgehen, indem wir haben bei uns immer so eine Art Assistentenbesprechung oder interne Fortbildung, auch immer man das jetzt betiteln mag. Das ist eine Stunde, geht einmal die Woche und da versuche ich dann auch unsere Forschungsthemen zu platzieren. Also dass ich einfach mal die Ergebnisse der Mumie-Studie darstelle oder meine Projektkoordinatorin oder dass wir einfach mal sagen, was ist die Hamburg City Health-Studie, was für bahnbrechende Ergebnisse wir daraus erzielt haben, in welchen Journals haben wir publiziert, damit einfach das Team einfach merkt, was für eine Begeisterung wir ausstrahlen, wie viel Spaß wir haben und ja, um dann das Interesse bei den anderen auch zu wecken.
Also schon auch so eine richtige Mentoring-Rolle, die du da einnimmst. Zum einen auf dem Gebiet der Forschung, aber ja auch auf anderen Gebieten, wenn ich das richtig verstanden habe. Gerade im Amt der stellvertretenden Gleichstellungsbeauftragten bist du ja auch noch für, ich nenne es jetzt mal Coaching und Mentoring in anderen Bereichen zuständig, oder? Also was kann man sich da noch drunter vorstellen?
Ja, also die Gleichstellungsarbeit ist auch sehr vielschichtig. Also wir organisieren, das machen wir ja auch immer im Team. Wir haben auch eine Gleichstellungsreferentin, die sich um sehr, sehr viele Belange kümmert. Und wir organisieren verschiedene Sitzungen, zum Beispiel den Gleichstellungsausschuss, unterstützen bei Konfliktsituationen oder stehen auch einfach nur beratend für Fragen zur Seite. Das ist quasi eine Säule. Dann gibt es verschiedene Förderprogramme, wie das Agathe-Lasch-Coaching-Programm oder das internationale Mentoring-Programm, was wir anbieten und teilweise auch selber organisieren. Das macht aber federführend unsere Gleichstellungsreferentin. Und dann gibt es so Anreizsysteme, Close-the-Publication-Gap, Bonusstellen nach Habilitation, die darauf abzielen, die Habilitation von Frauen zu fördern. Weil wir nach wie vor wissen, dass die Anzahl der Männer, die habilitieren, deutlich höher ist als die Anzahl der Frauen.
Spannend, okay.
Ja, und das ist etwas, was wir natürlich ändern möchten. Wir möchten Frauen fördern oder Frauen dazu bewegen, sich auch zu habilitieren, also mehr Frauen. Möchten wir diesen Weg ermöglichen. Und da ist es natürlich toll, wenn man dann so eine Bonusstelle hat. Diese Bonusstelle beinhaltet einfach, dass wenn ich jetzt beispielsweise habilitiere, bekommt unser Klinikdirektor für ein Jahr eine halbe Stelle finanziert und kann dann quasi einer anderen Kollegin die Möglichkeit geben, in dieser Zeit Forschung zu betreiben, Publikationen zu generieren, Forschungsideen zu entwickeln. Das ist natürlich, finde ich, eine einzigartige Möglichkeit, da auch Frauen zu fördern. Thema Diversity ist ja auch ein wichtiges Thema. Und ein Punkt, den ich noch sehr spannend finde, ist, dass wir ja auch als beratendes Mitglied an Berufungskommissionen teilnehmen. Und ja, für mich persönlich war es sehr spannend, so einen Einblick auch zu bekommen in diese ganzen Berufungsverfahren. Also einfach mal zu sehen, was passiert da eigentlich hinter den Kulissen.
Hast du eigentlich eine Idee, warum Frauen da sich teilweise nicht ganz so irgendwie, ich nenne es jetzt mal, trauen, irgendwie in Richtung Forschung oder Habilitation irgendwie zu gehen, was Frauen irgendwie da eher mal abhalten kann aus der Praxiserfahrung? Kannst du da irgendwie bestimmte Kriterien ableiten?
Das ist, glaube ich, schwierig. Das sind alles natürlich jetzt persönliche Eindrücke, die ich habe. Was man sagen muss, ist, man sieht ja, dass mittlerweile immer mehr Frauen das Zahnmedizinstudium absolvieren und auch, und wenn man sich dann anschaut, wie viele die Doktorarbeit durchführen im Vergleich Frauen-Männer, sind Frauen immer noch gleich auf mit den Männern oder sogar liegen etwas höher, auch im Bereich der Humanmedizin. Aber wenn es dann um die Habilitation geht, dann sieht man ganz, ganz klar ein Gender Gap. Und vor allem auch dann bei den Professuren. Da sieht man ganz eindeutig, dass mehr Männer eine Professur bekommen als Frauen. Mhm. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass natürlich häufig so die Familienplanung und der Weg zur Habilitation häufig zusammenfallen. Also dass du quasi gerade in dem Moment, wo du schwanger bist, also ich selber zum Beispiel habe mein Halbbill-Kolloquium in der 38. oder 37. Schwangerschaftswoche noch abgehalten.
Ah, okay.
Also das war schon sportlich. Es war heiß.
Auf jeden Fall.
Man ist ja so relativ kurzatmig am Ende der Schwangerschaft. Das war schon, ist glaube ich auch nicht jedermanns Sache, dann da mit so einer riesen Kugel mitten in der Pandemie sich da hinzustellen und dann sein Habilkolloquium noch abzuhalten. Ich hatte das aber auch rechtzeitig angekündigt und hatte auch gesagt, es kann natürlich passieren, dass ich halt nicht antreten kann, ne? Weil wenn das Kind irgendwie dann doch eine Woche früher kommt, das weiß man ja nicht. Wenn man so hochschwanger ist, dann bin ich halt nicht da.
Eben, es gibt Dinge im Leben, da kannst du halt einfach nicht.
Ja, aber da hat dann auch jeder Verständnis für, aber ich muss ehrlich sagen, so wenn das so kleine Babys schlafen ja auch wenig und dann so total übermüdet oder eben hochschwanger, da war es mir dann doch lieber hochschwanger da, ja, mich dahin zu stellen. Aber das ja, natürlich, das muss jeder für sich entscheiden und da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern man muss einfach schauen, wie es einem geht und was man selber gerade in dem Moment als gut empfindet und auch als richtig empfindet.
Jetzt bist du ja aktuell eben Mama von 2 Kindern. Wie alt sind deine Kinder?
4,5 und meine Lütte wird jetzt im September 2.
Naja, also doch auch noch sehr, sehr jung natürlich. So wie managst du das aktuell in deinem doch sehr, sehr ja, vollen Berufsalltag?
Also ich muss sagen, ich habe großen Spaß an meiner Arbeit und ich habe ein tolles und engagiertes Team und privat einen starken familiären, ein sehr starkes familiäres Umfeld, was mir sehr viel Kraft gibt. Und wir sind gut organisiert zu Hause und insofern klappt das sehr, sehr gut. Aber man muss natürlich im Vorfeld sich mit seinem Partner auch gemeinsam darauf verständigen, wer welche Aufgaben übernimmt, wer unter Umständen auch ja erstmal zeitweise bei der Arbeit die Arbeitsstunden reduziert. Und das haben wir im Team sehr, sehr gut gemeistert.
Also auch da wieder Team und Kommunikation.
Ja, absolut. Also Teamkommunikation ist auch im familiären Umfeld das A und O.
Ja, und das kann einfach zu so vielen Lösungen führen, wo im Vorhinein so viele Fragezeichen stehen. Und ich höre immer wieder auch im Podcast, dass dieses Thema Familie und Beruf dann auch so gut zu managen wird, wenn einfach ja offen kommuniziert wird und da irgendwo auch. Also nichts ist unmöglich, so dieser Punkt.
Was ich auch immer sehr hilfreich finde, ist einfach auch der Austausch mit anderen, egal ob Frauen oder Männer, die in der ähnlichen Situation sind, weil man manchmal doch sehr in seinem Tunnelblick gefangen ist und dann auch gute Anreize bekommt, wie es vielleicht anders funktionieren kann und dann ja einfach nochmal ein bisschen nachjustiert. Also das habe ich auch gelernt. Mit Kindern gibt es nicht den Plan für die nächsten 4 Wochen, sondern man muss einfach flexibel bleiben und sich auf Änderungen muss man relativ schnell und flexibel auch reagieren. Und das funktioniert halt nur, indem man viel kommuniziert, ein gutes soziales Netzwerk hat. Doch sehr wichtig. Und ich glaube, das hat uns die Pandemie auch gezeigt. Also ich meine, in der Pandemie war man ja doch sehr auf sich selber gestellt und auf seine Familie. Und da hat man sich in vielen Belangen auch nochmal besser kennengelernt.
Auf jeden Fall. Und du hast es gerade schon angesprochen, Kommunikation und Austausch. Das ist ja eigentlich nochmal ein ganz schöner Bogen zu diesem Netzwerk für Frauen in der Implantologie. Vielleicht magst du da nochmal kurz ein bisschen erzählen. Ich glaube, da bist du ja auch manchmal auf diesen Stammtischen vertreten, eben von der Win Core Group. Was kann man sich darunter noch vorstellen? Werden da auch solche Themen besprochen wie Familie und Beruf beispielsweise?
Ja, absolut. Also das sind sehr häufig Themen, die man dann bespricht. Und ich finde, das Schöne an diesen Stammtischen ist, dass es zum einen an verschiedenen Standorten in Deutschland durchgeführt wird. Nächste Woche beispielsweise ist der erste Stammtisch in Hamburg. Und diese Abende dienen immer dazu zum Netzwerken und zum fachlichen Austausch. Und es ist eine relativ kleine Gruppe, sodass man auch die Möglichkeit hat, auf individuelle Bedürfnisse und individuelle Fragen einzugehen. Und da spielt ganz häufig so die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Rolle. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Familienplanung? Wie kann man im Grunde genommen die Familienplanung mit dem Berufsalltag unter einen Hut bekommen? Das sind ja dann ja sehr individuelle Fragen, die man dann in den Pausen auch gerne bespricht, natürlich zwischen dem, wenn der fachliche Vortrag dann rum ist. Weil es ist, soll auch schon dazu dienen, dass man sich natürlich auch fachlich fortbildet. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ich finde, dass WIN eine gute Plattform ist zum Netzwerken. Und die zahnmedizinische Welt wird immer weiblicher. Und daher ist es wichtig, Strukturen zu schaffen, die die Rolle der Frau in der Implantologie auch stärkt.
Wer nimmt an diesen Stammtischen teil? Sind es dann vorwiegend auch irgendwie jetzt wie du Oberärztinnen oder kann da jeder teilnehmen prinzipiell, der interessiert ist? Weißt du das?
Ja, absolut. Also da sind Personen aus der Praxis, da sind Kolleginnen aus der Uni, da sind aber auch ganz junge Kolleginnen, aber auch Kolleginnen, die schon seit Jahren eine eigene Praxis haben. Also das ist sind Personen mit ganz, ganz verschiedenen Hintergründen und das ist auch das, was es so spannend macht. Also dass man einfach für jede Frage, die einem gerade auf dem Herzen liegt oder die einen gerade bewegt, jemanden hat, den man dann, ja, mit dem man sich einfach austauschen kann und schauen kann, ob man gemeinsam vielleicht eine Lösung findet für das Problem oder auch einfach nur für die Frage oder die Gedanken, die einen gerade beschäftigen. Das ist das, was ich so reizvoll finde an diesen Stammtischen.
Sehr cool. Ich werde mal für alle, die jetzt vielleicht da ja Interesse, bei denen das ganze Interesse weckt, das einfach mal verlinken auch. Und ja, vielleicht könnt ihr auch mal dabei sein und euch ja mit der Gasal auch schon bald mal privat unterhalten. Wie ist das jetzt, wenn jetzt Zuhörer oder Zuhörerinnen dabei waren, die ihm gesagt haben, boah, der Berufsalltag ist so, so spannend. Ich will das auch, genau diese Mischung irgendwie aus Zahnmedizin, Forschung, Mentoring. Was würdest du denjenigen irgendwie empfehlen, die jetzt sagen, ich möchte in eine ähnliche Richtung? Würdest du rückblickend alles wieder ähnlich machen oder gab es so bestimmte Dinge, die dich extrem weitergebracht haben, auf den Weg, der dich bis hierhin gebracht hat, wo du heute stehst?
Also ein ganz wichtiger Punkt, der mir am Herzen liegt, von dem ich auch sehr profitiert habe, ist das Mentoring. Also ein guter Mentor oder eine gute Mentorin, die einen begleitet, coacht und auch immer wieder motiviert, ist aus meiner Sicht das A und O. Und was ich auch, ein Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass man immer Spaß an der Sache hat. Also egal, wo man steht, dass man immer wieder reflektiert und sich überlegt, bringt mir das gerade Spaß, was ich mache? Weil das ist einfach für mich auch der größte Faktor, der mich motiviert, dass ich einfach jeden Tag gerne zur Arbeit gehe, gerne mit meinem Team zusammenarbeite und mich dann abends einfach freue, wenn ich nach Hause komme, meine beiden Kinder da sind, mir in die Arme laufen, Mama, Mama rufen. Und eigentlich ganz traurig sind, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Und das ist... Ja. Das gibt mir unheimlich viel Kraft.
Sehr, sehr cool. Ich glaube auch, dass wahrer Erfolg wirklich ganz, ganz viel durch Leidenschaft irgendwie entsteht. Und das strahlst du auch aus. Also gerade wenn du so über deinen Alltag sprichst, sehr, sehr schön, immer wieder zu hören, wie Menschen auch für den Alltag so brennen und alles richtig gemacht. Sehr cool. Nur noch ganz kurz, wo hast du denn deine Mentoring-Personen gefunden damals? Weil ich glaube auch, dass das total viel ausmacht. Hast du da aktiv nach denen gesucht oder haben die dich gefunden? Wer war das?
Also ich hatte im Rahmen des klinischen Scientist-Programms gab es halt so ein Matching. Das heißt, man konnte selber seine Belange mal niederschreiben und mitteilen, worauf es einem ankommt. Und dann habe ich natürlich jetzt den großen Vorteil gehabt, dass ich durch dieses Netzwerk von der Hamburg City Health Studie halt schon mit vielen Personen auch in Kontakt gekommen war. Und dann hat sich das so ergeben, dass man so eine Art Matching von diesem Programm organisiert wurde. Aber dieses Matching ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Menschen sind unterschiedlich und das Mentoring ist ja sehr häufig auch auf einer Stück weit auch auf einer persönlichen Ebene. Es ist mehr als nur ein Coaching. Und man bespricht ja auch nächste Karriereschritte, also Dinge, von denen man auch möchte, dass das vertraulich behandelt wird. Und Menschen sind unterschiedlich. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man da jemanden hat, der auch dafür sorgt, dass dieses Matching adäquat durchgeführt wird. Weil man hat nichts davon, wenn man jemanden hat, der einen für Sachen motiviert, für die man selber gar nicht brennt. Das ist dann auch nicht zielführend.
Was sind so deine nächsten Schritte, wenn du an die nächsten Jahre denkst? Also ich habe ja schon den Eindruck, dass du auch immer wieder nach neuen Herausforderungen so suchst und strebst. Würdest du sagen, da ist jetzt gerade so ein bisschen so ein Stand erreicht, wo du sagst, es passt dir eigentlich alles? Oder gibt es schon wieder nächste Projekte, nächste Ziele, die du auf dem Schirm hast?
Ja, ich bin sehr zufrieden, das absolut. Aber es gibt schon nächste Ziele und nächste Herausforderungen, denen ich mich stelle, ja.
Dann bleibt es spannend sozusagen.
Absolut, ja.
Cool, ja, wer weiß, vielleicht bietet sich ja auch da eine Anschlussfolge an. Oh, es wird sich mit so vielen Menschen in meinem Podcast immer eine Anschlussfolge anbieten. Ja. Deswegen muss ich vielleicht langsam mal damit starten. Aber ja, ich wünsche dir genau für diese Ziele, für die nächsten Schritte auch weiterhin so viel Erfolg und vor allem Leidenschaft, wie du bisher aufgebracht hast. Und ganz, ganz toll, dass du dabei warst bei mir im Podcast und dass wir da ein bisschen was erfahren konnten. Magst du noch irgendwas ja, abschließend noch irgendwas sagen.
Ja, also vielen Dank auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich muss auch sagen, auch bei dir merkt man, wie viel Leidenschaft du ja in deinen Podcast steckst. Und insofern wünsche ich dir da auch weiterhin ganz viel Erfolg. Und ich habe mir schon einige Folgen angehört und muss sagen, ich bin schwer begeistert.
Vielen Dank. Wow, okay, ehrt mich sehr. Und ja, vielleicht bin ich auch mal bei so einem Stammtisch noch dabei. Vielleicht trifft man sich da mal. Würde mich sehr freuen.
Ja, gerne.
Alles Gute und mach's gut.
Ja, du auch. Bis dann. Tschüss.
Ich hoffe, das Gespräch mit Gazal hat euch genauso inspiriert wie mich. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst euch gerne eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Und zum Schluss wollte ich euch nochmal unabhängig von meinem Podcast-Gast an die digitale Service-Plattform, das GSK Health Partnerportal, bald Halion Health Partnerportal, erinnern. Hier könnt ihr zum einen bestehendes Wissen vertiefen oder euch auf interaktive Art und Weise neueste Forschungsergebnisse rund um Produkte wie Sensodyne oder Parodontax aneignen. Schaut vorbei unter gskhealthpartner.com, registriert euch und legt direkt los. Den Link findet ihr in den Podcast-Shownotes. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, eure Eva.